Feinschmeckertouren, Folge 358.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. In dieser Folge gehen wir mit dir in eine mittelalterliche Anlage und in eine Zitadelle aus dem 16. Jahrhundert. Die Zitadelle, die steht am Ortsrand von Jaca und das Kloster San Juan de la Peña ist etwa eine halbe Autostunde entfernt hier zu besichtigen. Und das ist nicht nur ein Kloster, sondern es sind zwei Klöster. Was du genau in diesen beiden alten Mauern sehen und erleben kannst, das hörst du in dieser Folge. Und sei gespannt, denn eines kann ich schon verraten, und das wird dir Burkhard gleich ganz ausführlich berichten. Die Zitadelle in Jaca, die ist wirklich grandios.
Allerdings, allein die Form ist schon was Besonderes und war zur damaligen Zeit auch wirklich State of the Art, ganz vorne dran in der Wehrtechnik. Es handelt sich nämlich um ein Pentagon, um ein Fünfeck. So ist diese wirklich weit ausufernde Anlage angelegt.
Und extrem gut erhalten. Das finde ich das Fantastische an dieser Zitadelle.
Naja, sie wurde Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts renoviert. Die Errichtungsarbeiten begannen allerdings am Ende des 16. Jahrhunderts und da, wie gesagt, als sehr neuartige Bauweise von Verteidigungsanlagen. Tatsächlich hat es ein italienischer Ingenieur gemacht im Auftrag eines spanischen Königs. Und es wurde eben als Anlage gebaut, die darauf basierte, dass mit Artillerie gekämpft werden konnte dort. Also haben sie entsprechend relativ flache Mauern gemacht. Sie haben auch natürlich alles dafür getan. Es gab nur einen einzigen Zugang über eine Zugbrücke und davor gelagert waren in Zackenform einfach die Bastionen, wo die ganzen Kanonen draufgestanden sind, auch Schießscharten natürlich für andere Schusswaffen. Da drin angelegt ist wirklich alles so, wie man es damals gebraucht hat. Einfach die Kasematten auch, die Pulverleger und natürlich auch nach der Außenmauer ja, große Breite um die ganze innere Festung herumlaufende Gräben, die allerdings trocken waren. Also es war hier kein Wasser drin. Aber du konntest eben von diesen Bastionen aus sozusagen in alle Richtungen und Ecken und auch die ganze Innenmauer dieser Festung entsprechend überblicken, um mögliche Feinde, die irgendwo versucht haben anzugreifen, auch abzuwehren.
Ja, und das kannst du heute auch. Allerdings blickst du da nicht auf Feinde, zum Glück, mindestens jetzt. Du blickst aber in der einen Ecke dieses Fünfsterns, wenn du da nach unten blickst, dann siehst du eine kleine Herde Rehe und Rehböcke. Die halten die da und das macht ja auch also durchaus Sinn, weil die halten dann diesen Graben auch von der Bewachsung, die ja einfach natürlich größer werden würde, halten die Gräben sauber. Was ich total schön finde, ist, dass man wirklich auf diesem Grün diese ganze Zitadelle, diese ganzen fünf Zacken, die kann man da oben umrunden. Und an jeder Ecke hast du einen anderen Blick in die Berge, in die Sierra, in die Pyrenäen, weil wir liegen ja hier, wenn wir in Jaca sind, in einem langgezogenen Tal, was sich von Ost nach West oder West nach Ost, wie auch immer, erstreckt. Und die Stadt ist ja nicht weit entfernt von Pamplona. Also eine Stadt in den Pyrenäen oder in Aragonien, die man sicher mal sehen sollte. Und darüber hörst du auch in einer anderen Podcast-Folge von uns noch einiges. Hier sind wir in etwa auch 30 Minuten weg von der französischen Grenze. Also man ist auch schnell in Frankreich. Und auch finden sich hier in der näheren Umgebung Skigebiete.
Naja, Tina, dass die Grenze zu Frankreich nicht weit weg ist, ist ja auch der Grund dafür, dass man hier dieses Fort oder diese Festung hingebaut hat. Weil natürlich ging es dabei um die strategische Verteidigung gegen Truppen aus dem Norden. Und tatsächlich hat diese Festung gar nicht mal in so sehr viel kriegerischen Auseinandersetzungen gestanden, außer tatsächlich in einem Krieg mit den französischen Nachbarn. Da wurde die Festung auch von den Franzosen zunächst erobert und 5 Jahre später allerdings wieder zurückgewonnen, 1814. Gut, das war kurz bevor Napoleon auch tatsächlich abdanken musste. Also da haben die Franzosen ziemlich auf die Mütze gekriegt von einigen anderen Staaten. Seitdem hat dieses Fort dann tatsächlich aber auch an Bedeutung verloren, auch für Verteidigungszwecke oder sowas. Und ist dann so still vor sich hingegammelt, bis es eben, wie gesagt, 1968 in die Restauration gegangen ist. Und man hat dieses Ding wieder so hergerichtet, dass es heute echt sehr imposant und sehr schön aussieht.
Ja, und was wichtig ist für dich zu wissen ist, du kannst da reingehen und da selbst rumlaufen, die einzelnen Ausstellungen besuchen. Und dafür wird im Moment ein Eintritt von 8 € pro erwachsene Person verlangt. Burkhard, was kostet das, wenn man mit...
Mit einer geführten Führung, da zahlst du 2 € mehr, also 10 pro Nase. Ja, aber ich finde, man kann da auch wunderbar alleine durchgehen. Du kriegst so einen kleinen Prospekt in die Hand, da ist ein Plan drauf, da sind Kurzbeschreibungen der verschiedenen Stationen. Und was ich ja auch wirklich spannend fand, Tina, das waren diese Ausstellungen, diese Säle, die du da in Ruhe begehen kannst, wo ja auch miniaturweise in vielen Schaukästen dargestellt wird, ja, wie sich im Prinzip Kriegsführung von den Ägyptern über die Römer bis in die Neuzeit entwickelt hat, wie die verschiedenen Schlachtformationen oder auch die verschiedenen Tiere und Kriegsmaschinen man dort benutzt hat. Sehr spannend, teilweise natürlich auch ziemlich tragisch. Zum Beispiel ein Schaufenster, zum Beispiel eine Vitrine, da waren mit Sicherheit 200 verschiedene Miniaturfiguren drin, die die verschiedenen Uniformen aus dem Spanischen Bürgerkrieg dargestellt haben. Was ich richtig gut fand, ist, nach dem Schaukasten, der über den Zweiten Weltkrieg geht, findest du einen Schaukasten über die Vereinten Nationen und das Gebäude der Vereinten Nationen, das heute in New York steht, weil genau die als die Institution gegründet worden ist, der Staaten dieser Welt, um solche mörderischen und zerstörerischen Kriege einfach künftig ausschließen zu können.
Und jetzt wird's richtig spektakulär. Auf dem Weg in Richtung San Juan de la Peña, also der beiden Klöster, einmal des alten, welches in einen Berg hineingebaut wurde, und des neuen, welches oben, ganz oben steht und wirklich imposant sich zeigt, gibt's aber unterwegs noch einen Haltepunkt, einen von dreien, an dem du unbedingt anhalten musst, wenn du die Gelegenheit dazu hast, ein Plätzchen zu finden. Denn hier stehend auf diesem Aussichtspunkt genießt du einen Blick über die Berggipfel der Pyrenäen. Der ist so unbeschreiblich gigantisch, dass mir tatsächlich fast die Worte fehlen. Aber natürlich kann das ja nicht sein, weil schließlich haben wir einen Podcast. Und deshalb versuchen wir beide jetzt mal gemeinsam dir diesen Anblick, den wir gerade haben, zu beschreiben. Wir haben auf jeden Fall auch Videos davon gedreht und in irgendeiner Weise werden wir die entweder auf dem Blog oder im YouTube-Channel oder in Social Media hochladen, weil das musst du gesehen haben. Das ist so überwältigend, dass einem fast die Worte fehlen, wirklich.
Ja, wir stehen hier am Mirador des Santa Cruz de la Cerros. Ja, also ich würde mal sagen, auf dreiviertel Strecke zu diesem Kloster und uns breitet sich, wie viele Kilometer werden das sein, Tina?
Also ich würde mal... Da bin ich ganz schlecht, ich kann das überhaupt nicht schätzen.
Also ich würde mal schätzen...
Meinst du Luftlinie zu den Berggipfeln oder wie?
Nein, ich meine, welchen Ausschnitt wir sehen von den Pyrenäen. Okay. Und ich würde mal sagen, das dürfte so, also mindestens ein Viertel dieser ganzen Bergkette sein, dieser ganzen Gipfelkette, die sich als natürliche Grenze zwischen Frankreich und der Iberischen Halbinsel geschoben hat. Ein Faltengebirge, wie jeder weiß, Tina.
Genau. Angebo.
Ja, das muss man auch mal loswerden einfach. Also das sieht man ja auch. Also es ist einfach grandios spektakulär. Wir haben die Sonne im Rücken. Es ist jetzt ungefähr 17 Uhr. Wunderschöner blauer Himmel. Ganz tolle Wattebäuschenwolken, weiße, überwiegend weiße Wattebäuschenwolken, so klein dahin drapiert, die schweben über diesen Gipfeln, die wir hier vor uns sehen. Und also Luftlinie bis dahin von uns aus, würde ich mal sagen, puh, keine Ahnung, 50 Kilometer oder so. Mhm. Klar, sonst würden wir auch nicht so viel sehen. Und es ist einfach beeindruckend. Also du hast ja immer so ein paar Schatten, die so über die Landschaft ja gleiten, die von diesen kleinen Wolken halt erzeugt werden, logischerweise. Die Schatten gleiten über ja bewaldete Hügel, sage ich mal, weil das sind eigentlich schon Berge, aber genau. Es sind ja nur die Vorpyrenäen, auf denen wir uns jetzt auch hier tatsächlich befinden. Und wir schauen ja hoch zu diesen Berggipfeln, das sind die echten Berge und deshalb sage ich mal, klar, da wo Wald ist, dann ist es auch noch nicht so hoch, das ist natürlich auch klar und das ist einfach traumhaft schön. Ich glaube, da hinten diese drei relativ gleichmäßigen Berge nebeneinander, das müssten wahrscheinlich die drei Könige sein, das habe ich nämlich gerade eben gelesen, irgendwo auf einer Karten-App. Wir haben jetzt die ganze Zeit versucht rauszufinden, da ist so eine lange Kuhle zwischen den beiden Seiten, wo die Berge alle über 3000 Meter hoch sind. Und mittendrin, das sieht fast so aus wie...
Wie die drei Zinnen in Südtirol. Nur so. Eben, dass es eben hier in dem Fall zwei Zinnen sind. Aber leider haben wir auch nicht rausgefunden, wie dieser Gipfel heißt. Aber Burkhard, weißt du, was total genial interessant ist? Solange du hier geredet hast, habe ich genau in die Richtung geblickt. Und ich habe jetzt hinter dem einen Bergkamm nochmal so eine Gipfelkette entdeckt, die sich bisher gar nicht gezeigt hat, weil... Ja, diese Wolken halt durchaus relativ schnell auch. Ich meine, ist klar, in den Bergen ändert sich das Wetter ja unglaublich schnell. Berggipfel zeigen, präsentieren, wieder verschwinden lassen, solange wir hier stehen. Siehst du diese drei Könige? Die waren gerade noch ganz deutlich in hellem Grau zu sehen. Und jetzt auf einmal haben sich durch die Wolken Schatten gebildet. Und jetzt sind die in einem richtig dunklen Grau, zeigen die sich. Mhm. Also ich finde allein, das schon total spektakulär, dass man sich hier hinstellen kann, diese wahnsinnig hohen, genial schönen Berggipfel beobachten und alle paar Minuten ändert sich die Aussicht hier. Also das ist ein Ort der Ruhe und des Genusses für die Augen, für die Weitsicht. Also wir haben in unserer ganzen Pyrenäentour bisher keinen schöneren Blick auf die Pyrenäen gehabt, wie genau an dieser Stelle. Und das wird wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, ich mutmaße jetzt mal, auch ein Grund gewesen sein, warum genau an dieser Stelle, also ein paar Meter weiter oben an dieser Straße direkt, das erste Kloster gebaut wurde, direkt in den Berg, also völlig geschützt. In einen Steilhang hinein wurde dieses Kloster gebaut. Also du stehst unten vor der Klostermauer und blickst nach oben in einen Steilhang. Das ist Wahnsinn. Also wie die Menschen früher darauf gekommen sind, das genau hier zu errichten, das ist einfach. Und wie die das auch geschafft haben. Also ich meine, die hatten ja noch keine LKWs, die da irgendwie Steine hochgefahren hätten. Ja, und allein die Straße, die wir hier hochgekommen sind, also das musst du auch wissen, vom letzten Ort unten bis hier hoch wird die Straße ziemlich eng. Da sind die weißen Signalstreifen in der Mitte, die sind wieder ein Angebot. Also das heißt nichts anderes, als dass du dich daran orientieren kannst und sollst. Du musst aber auch wissen, dass auf dieser Straße, die schon gut gesichert ist immer, aber auch die großen Busse fahren und vor allem im Sommer. Im Sommer kannst du da auch mit dem Auto nicht hochfahren. Da musst du unten auf einem sehr großen Parkplatz parken und dann fährt dich eben so ein Shuttle-Service hoch und wieder runter, was ich echt wirklich sehr sinnvoll finde. Aber da ja jetzt im September nicht mehr viel los ist, kann man auch mit dem Auto selber hochfahren. Ja, also dieses alte Kloster, das kannst du besichtigen und das neue Kloster, was oben auf dem Berg thront, das kannst du auch besichtigen. Du kaufst dir ein Ticket dafür, das kostet aktuell 12 Euro und damit hast du den Eintritt in beide Kloster. Ich habe gesehen, die Leute, die da rausgekommen sind aus dem alten Kloster, die hatten einen Audioguide um. Das heißt, die Führung geht dann ja alleine mit Audioguide eben in diversen Sprachen. Wir wissen nicht, wie es innen drin aussieht, weil wir auf gar keinen Fall diesen Blick uns entgehen lassen wollten. Wir haben also darauf verzichtet, in dieses Kloster reinzugehen. Ich war ganz oben in dem Kloster schnell drin, weil ich zur Toilette musste. Das lohnt sich tatsächlich. Hätten wir mehr Zeit gehabt und ja, wollten wir nicht diesen grandiosen Blick verpassen, dann wäre ich wahrscheinlich mindestens mal oben in das neue Kloster gegangen, denn da, wo der Souvenirladen drin ist und als auch ein Restaurant und eine Bar drin, da ist alleine schon der Gang entlang innen drin echt spektakulär, diese alten Klostermauern. Und dann mit dem Licht wieder gearbeitet wird, also es ist fantastisch, wirklich. Burkhard, du hast schon wieder Bilder geschossen.
Ja, das hast du bestimmt jetzt gehört. Den Linsenverschluss oder sag ich mal den Sound eines Linsenverschlusses, den dieses Telefon hier erzeugt, wenn man ein Foto damit macht. Ich habe es deshalb gemacht, weil während du hier weiter berichtet hast, Tina, haben sich die Wolken relativ schnell bewegt, wieder ganz andere Blicke freigegeben auf diese Berggipfel. Jetzt sind die drei Könige da hinten ja schon fast wieder frei. Andere sind jetzt komplett von der Sonne beschienen und ja, erscheinen einfach in einem ganz hellen Grau. Da oben ist nur Stein, da gibt's nichts mehr. Das ist jenseits der Vegetationsgrenze, die Gipfel da oben logischerweise. Und mittlerweile gibt's ein paar riesengroße Wolkenschatten auf den Vorbergen. Das sieht hier alles eigentlich so aus von unserer Stelle aus. Und das habe ich gerade eben auch nochmal nachgeschaut. Wir stehen auf 1090 Metern. Das geht quasi wie in so Wellen, die sich so an den Strand hochschieben, bis dann eben die höchste Bergkette mit den 3000ern hier sich dann am Horizont dann einfach ja als letzte Welle präsentiert sozusagen.
Ja, und was man von hier auch total schön sieht, das sind die Täler, die sich hier durch die bewaldeten Berge ziehen in Richtung dieser hohen Gipfel und wir blicken beispielsweise jetzt in das Tal von Echo. Auf der linken Seite davon ist das Tal von Anso, das sehen wir nicht. Aber du solltest unbedingt auch in unseren Podcast reinhören, wenn wir genau über diese Täler berichten und auch über das Tal von Roncal, denn zwei dieser Täler sind wir mit dem Auto abgefahren und da haben wir wieder ganz andere Felsformationen und Berggipfel gesehen. Was auch total anders ist, ist, wenn ich mich hier von dieser Stelle jetzt mal nach rechts drehe in Richtung der beiden Klöster, da erhebt sich nämlich dann vor uns ein völlig anderes Bergmassiv. Das geht für mich schon so ein bisschen in Richtung von Val Gardena, also vom Grödnertal in Südtirol.
Wenn, das sieht genauso aus wie die Heckflossenantenne von unserem Cascada, Tina.
Das stimmt, da hast du recht. Nur eben in einem roten, rotbraun, ja?
Genau.
Also, ja, völlig andere Felsstruktur, völlig andere Farbe. Das ist fantastisch.
Und wenn du nach oben schaust, das kannst du nur sehen, weil hören kannst du sie natürlich nicht. Da segeln 8 oder 10 richtig große Greifvögel.
Die ziehen da oben ihre Runden, lassen sich vom Wind treiben, von den Aufwinden weiter hochtragen und ja, halten wahrscheinlich einfach Ausschau nach ein bisschen Beute. Die wird es hier in den Wäldern reichlich geben. Irgendwelche Mäuse, irgendwelche noch größeren Tiere, die die verspeisen können. Auf jeden Fall, auch die haben die Weitsicht gepachtet und genießen einfach auch natürlich dieses grandiose Ensemble, was wir hier betrachten können.
Ich habe mich nochmal umgedreht und habe jetzt nochmal andere Felsformationen, nämlich wieder dieses Faltengebirge mit weißem Stein, was hier tatsächlich so ein bisschen aussieht, als ob so eine Dinosaurierkralle oder so eine Echsenkralle sich von der Anhöhe oben nach unten in den Berg krallt. Also so kannst du dir das wirklich vorstellen, so mit 5 Zehen, das sieht fantastisch aus. Und gerade so jetzt im Herbst, ja, wenn es nicht mehr so heiß ist, wenn man hier wirklich gut auch in der Sonne stehen kann, ohne dass man gerade verbrutzelt, sage ich mal. Und langsam aber sicher auch, ja, diese Blätter anfangen sich zu verfärben, weil da vorne die Tannenbäume zum Beispiel, naja, wobei, das ist ja dann eher ein schlechtes Zeichen. Da hat es ein paar, die sind braun. Also die machen sich ja jetzt nicht unbedingt so richtig für den Herbst bereit. Für den Herbst machen sich ja die Laubbäume bereit. Aber das haben wir nur gelesen. Das werden wir auch nicht sehen, weil wir da einfach zu früh dran sind. Die Pyrenäen mit ihren Wäldern, die Berge mit ihren Wäldern in den Pyrenäen, die müssen ein riesiges Schauspiel zeigen, wenn der Herbst da ist. Ja, wenn man dann die verschiedenen Farben des Laubes sehen kann, das muss fantastisch sein. Also letzten Endes komme ich jetzt mal zu dem Schluss, dass die Pyrenäen zu jeder Jahreszeit ein schönes Urlaubsziel sein können, je nachdem, was du gerne machst. Ich finde, nach diesem grandiosen Ausblick jetzt in diesem Moment oder in diesen Momenten, in diesen Minuten, bin ich fast der Meinung, man sollte einmal im Leben diese Bergkette tatsächlich selbst gesehen haben. Weil Beschreibungen sind super, aber was du nicht selber gesehen hast und erlebt hast, ist halt immer ein bisschen schwierig.
Ja, deshalb empfehlen wir dir wärmstens, dass du wirklich dich aufmachst. Es gibt ganz Mutige und Tapfere, die hier mit dem Fahrrad hochfahren.
Ja, und vor allem konditionell topfitte.
Ja, aber das waren auch die mit den E-Bikes, Tina. Ja,
ich meinte den, der da vorher kam.
Der war ohne.
Der hatte ein Rennrad ohne Elektroantrieb. Und der ist hier hochgeradelt, als ob er da unten auf der Ebene in dem Tempo unterwegs wäre, wie ich das bin.
Genau. Es gibt natürlich auch Biker, die hier hochfahren, ist natürlich auch eine ganz tolle Strecke, einfach die Straße auch. Oder die Menschen, die wie wir es machen, da war auch ein belgisches Paar, die standen mit ihrem Cabrio hier an diesem Mirador, als wir hier angekommen sind. Und ja, also es ist einfach grandios.
Cabrio-Wandern ist super.
So sehe ich es auch. Und damit mit diesem fast meditativen Ausblicken, die wir hier genießen dürfen, dir viel Spaß beim Genießen, beim Weitblick, bei Wellness und bei Genuss. Tina, wenn wir jetzt zurück in Hacker sind, dann ist es eigentlich schon bald Zeit für den Aperitivo. Da freue ich mich schon drauf.
Ich auch. Lass uns mal los. Lass es dir gut gehen. Hasta luego.
Bye bye.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.